RBB Kultur.
Gefährliche Gedanken. Der Wissenschaftstalk bei RBB Kultur. Mit Jörg Thaddäus.
Es wäre die schönste Nachricht, wenn sie wahr wäre. Der Krebs ist enträtselt, die Todesangst vor der Krankheit wird Geschichte. Etwa 500.000 Menschen in Deutschland erkranken Jahr für Jahr neu an Krebs. Logisch also, dass sich viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler um die Krebsforschung kümmern. Unser heutiger Gast ist ein so dermaßen hochkarätiger Forscher, dass er damit leben muss, ein Hoffnungsträger im Bereich der Krebsforschung zu sein. Alexander Meissner, gebürtiger Berliner. Und unser gefährlicher Gedanke lautet heute: Krebs ist der Preis, den wir dafür zahlen, Säugetiere zu sein.
Ein Embryo und in allen Zellen, die wir in unserem Körper haben, wird alles nach, sagen wir mal, Schema A gemacht. Ob es eine Hirnzelle ist oder eine Hautzelle, alle regulieren ihre Gene in der gleichen Art und Weise. Aus irgendeinem Grund machen die Zellen, die in die Plazenta-Richtung gehen, es anders, komplett anders. Das ganze Genom sieht auf einmal ganz anders aus. Interessanterweise, wenn man das anschaut, dieses Schema A ist normal und Schema B ist jetzt die Plazenta. Das Schema sieht ähnlich aus wie das, was wir in den Krebszellen finden.
Alexander Meissner studierte medizinische Biotechnologie an der TU Berlin, promovierte am Whitehead Institute in Cambridge, Massachusetts, arbeitete dann an einer Einrichtung, die das legendäre MIT und die Harvard-Universität zusammen begründet haben. Seit seiner Rückkehr nach Deutschland 2017 ist er Direktor des Max-Planck-Instituts für molekulare Genetik. Auf der Seite, und da, Herr Meissner, kommen wir dann ins Gespräch, auf der Seite des Deutschen Krebsforschungszentrums in der Helmholtz-Gemeinschaft steht ganz schlicht der Satz: Krebs ist eine Krankheit der Gene. Und ich glaube, wir tun uns einen Gefallen, wir tun unseren Hörerinnen und Hörern einen Gefallen, wenn wir, obwohl jeder weiß, Krebs schlimm, tödlich, furchtbar in der Familie gehabt, ist nicht ganz klar, wie funktioniert es denn tatsächlich?
Erstmal vielen Dank für die Einladung zu dem Gespräch. Wie funktioniert es wirklich, ist natürlich eine sehr schwierige Frage, die keiner so richtig bis jetzt beantworten konnte, weswegen wir auch im Gegensatz zu den vielen Verkündigungen, die es über die letzten Jahrzehnte gab, den Krebs auch noch nicht besiegt haben. Wenn wir es komplett verstanden hätten, dann hätten wir es auch schon geschafft, weil es im Endeffekt ja auch nur eine Fehlentwicklung ist, die man im Endeffekt auch korrigieren könnte. Das heißt, es passiert nichts ganz nagelneues im Krebs, sondern irgendwas läuft halt anders, als es normalerweise laufen sollte. Und den Unterschied muss man halt verstehen.
Ich habe gelesen, Gewebeneubildung. Herr Meissner, ne? Gewebeneubildung bedeutet es eigentlich, also wenn Krebs entsteht, bildet sich Gewebe neu.
Genau, es wird irgendwas nochmal neu arrangiert, aber es ist sozusagen keine komplett neue Erfindung, ist sozusagen einer der wichtigen Gedanken, über den wir heute auch sprechen können. Es ist nicht so, dass der Krebs sich hingesetzt hat und gesagt hat, okay, ich mache irgendwie eine komplette neue Zusammenstellung von Sachen, die es vorher noch nie gab, sondern ich nehme einfach die Sachen, die normalerweise im Organismus oder in der Zelle funktionieren, und jetzt gehen sie in eine andere Richtung. Das ist natürlich nicht mit dem Design-Gedanken gemacht, sondern in der Entwicklung passiert das halt einfach, aber es ist sozusagen Bausteine, die es vorher schon gab.
Okay, und dann entwickelt sich der Krebs weiter, und warum ist er dann so gefährlich für unseren Organismus oder allzu oft auch tödlich?
Weil natürlich, sobald was außer Kontrolle gerät, und in dem Fall extrem außer Kontrolle gerät, im Sinne von extremem Wachstum, wo sozusagen die eigentliche ursprüngliche Funktion ignoriert wird und im Gegenzug dafür wird einfach gewachsen. Ohne Funktion und ohne Kontrolle. Das heißt, da wird es dann halt gefährlich, weil dann die eigentlichen Funktionen von den verschiedenen Organen beeinträchtigt werden und im Endeffekt leider dann oft auch fatal sind.
Jetzt habe ich in der Vorbereitung einen Satz gelesen, der häufiger vorkommt, wenn Wissenschaftler sich gerade auch mit Medizin beschäftigen, mit medizinischen Phänomenen wie Krebs auf der Ebene der Zellen entsteht, ist noch nicht ganz verstanden, heißt das dann. Also das heißt, auch Sie als jemand, der, worüber wir gleich reden werden, eine so wichtige, womöglich entscheidende Entdeckung gemacht hat, selbst Sie könnten jetzt nicht genau sagen, wie das entsteht.
Ist noch nicht genau verstanden, zumindest in dem wichtigen Detail, um es komplett zu bekämpfen. Das heißt, wie am Anfang gesagt, das DKFZ sagt, Krebs ist eine Krankheit der Gene, ist korrekt soweit. Wir wissen auch bestimmte Gene, die absolut essentiell sind, um einen Krebs sozusagen vorwärts zu schieben und den Tumor sozusagen wachsen zu lassen. Das heißt, einen Teil der Gene verstehen wir kennen die Gene, wir wissen, wie sie verändert werden. Aber aus irgendeinem Grund alleine damit reicht es noch nicht ganz. Das heißt, es sind mehrere Gene, die zusammenspielen, aber auch damit ist es noch nicht ganz erklärt. Und was wir oft machen, ist sozusagen erst ganz am Ende von dem ganzen Prozess versuchen wir die Sachen zu bekämpfen mit verschiedenen Therapieformen. Da hat man aber oft schon Milliarden von Zellen, die alle möglichen verschiedenen Varianten sozusagen über den Zeitraum von Jahren angesammelt haben. Weswegen in den letzten Jahrzehnt oder so ging es halt auch in die Richtung, wir müssen jetzt für jeden Patienten am besten komplett verstehen, wie der einzelne Tumor, jede einzelne Zelle dort aufgebaut ist, sozusagen personalisierte Medizin, was eine interessante Idee ist, wobei unsere, wie wir vielleicht gleich besprechen können, geht eher in die andere Richtung, zu sagen, es muss nicht auf den Patienten einzeln ausgerichtet sein, sondern wir versuchen doch nochmal zurückzugehen und zu gucken, was haben denn alle Krebsarten oder die meisten Krebsarten und die meisten Krebszellen denn gemeinsam.
Jetzt möchte ich eine Randgeschichte mit Ihnen unbedingt besprechen, Herr Meissner, weil zum einen, Sie sind wahnsinnig jung, sind aber schon der Direktor eines Max-Planck-Instituts, aber Sie haben vor allen Dingen ja auch viele Jahre, Sie haben gesagt 20 Jahre in den Vereinigten Staaten verbracht und man liest das dann hier so vor, das legendäre MIT und die haben mit Harvard zusammen und da war der Herr Meissner. Wie ist denn da die Atmosphäre gewesen, wenn Sie jetzt sagen, der Krebs ist nicht besiegt, es gab diese ganzen Fehlmeldungen, ist da die Stimmung so unter jungen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, dass man sagt, ja, der ist noch nicht besiegt, aber wir werden ihn besiegen, weil wir sind hier das Beste, was es an Forschungsinstituten auf der Welt gibt.
Könnte man fast so sagen. Ich würde es nicht nur auf dort, sondern allgemein auf der, selbst in Berlin mittlerweile, hier versuchen wir sozusagen diese Idee aufzugreifen, zu sagen, dass nicht unbedingt alles ist einfach verständlich, aber auch nichts ist unmöglich zu verstehen. Das heißt, ein bisschen mit diesem Gedankengang ranzugehen, wenn es nicht extrem schwierig wäre, dann ist es gar nicht interessant für uns. Das heißt, wir versuchen irgendwie, und das war so ein bisschen der Slogan auch in dem Broad Institute für Harvard und MIT, if it's not impossible, then we don't care. Und das heißt so ein bisschen die Idee, es muss richtig schwierig sein, damit wir es anpacken können. Und in der Biologie, wie sich immer wieder rausstellt, gibt es immer Sachen, die man nicht versteht. Und dann ein Jahr später hat irgendjemand den bahnbrechenden Durchbruch und dann versteht man auf einmal alles.
If it's not impossible, you're not interested. Das ist natürlich eine sehr selbstbewusste Slogan. Wir besprechen heute aber ja auch einen großen gefährlichen Gedanken, nämlich Krebs ist der Preis, den wir dafür zahlen, Säugetiere zu sein. Also wir sehen uns als Säugetiere. Kommen wir jetzt mal zu der Sache, die Sie entdeckt haben oder wo Sie einen Zusammenhang erkannt haben. Warum soll die Erkrankung von Krebs später im Leben etwas zu tun haben mit der Zeit am Beginn des Lebens, nämlich mit der Plazenta?
Vielleicht dreht man es um und denkt erstmal über die Entstehung der Plazenta nach. Das heißt, irgendwann in der Evolution hat sich sozusagen die Art von Regulation entwickelt, dass man eine funktionsfähige Plazenta hat, sozusagen, dass wir als Säugetiere entstehen konnten.
Ich habe mir noch nie Gedanken darüber gemacht, also eine Frau wird schwanger und woher kommt dann ganz genau die Plazenta?
Die kommt zum größten Teil von dem Embryo, also Spermium und die Eizelle kommen zusammen und machen sozusagen die erste Zelle, die Zygote. Die entwickelt sich und die hat die Fähigkeit, beides zu machen, einen großen Teil der Plazenta und den Embryo selber. Und da fängt es auch schon an. In dem Moment wird entschieden, ein Teil des sich entwickelnden Embryos wird sozusagen die Plazenta und der andere Teil wird der Embryo. Danach verwickelt sich sozusagen der embryonale Teil mit dem Teil der Mutter, wächst sozusagen ein und verbindet sich mit den Blutgefäßen und den anderen Teilen. Aber das heißt, die ursprüngliche Idee, in Anführungszeichen, wird von dem Embryo und die Regulierung beigesteuert.
Und die Plazenta ist für Sie warum interessant?
Die Plazenta ist ein relativ neues Organ, auch in der Evolutionsgeschichte. Und das, was Interessantes passiert, dass aus irgendeinem Grund, den wir noch nicht verstehen, hat in der Plazenta-Entwicklung sich die Regulation von den Genen, die sozusagen Programme kontrollieren, anders entwickelt als in dem ganzen Embryo. Das heißt, im Embryo und in allen Zellen, die wir in unserem Körper haben, wird alles nach, sagen wir mal, Schema A gemacht. Alle machen es in genau der gleichen Art und Weise, ob es eine Hirnzelle ist oder eine Hautzelle. Alle regulieren ihre Gene in der gleichen Art und Weise. Aus irgendeinem Grund machen die Zellen, die in die Plazenta-Richtung gehen, das anders, komplett anders. Das ganze Genom sieht auf einmal, Genom ist die Ansammlung von allen Genen in unserer Zelle, sieht auf einmal ganz anders aus. Interessanterweise, wenn man das anschaut, dieses Schema A ist normal und Schema B ist jetzt die Plazenta. Das Schema sieht ähnlich aus wie das, was wir in den Krebszellen finden. Und da kommt sozusagen diese Verbindung her und das Interesse an der Plazenta. Das heißt, wir haben sozusagen entwicklungsbiologisch einen Vorgang, der ganz normal reguliert ist, nichts Abnormales dabei, aber er ist ganz besonders und anders als alles andere, was normalerweise benutzt wird in der Entwicklung.
Kann ich mir das so plump vorstellen, Herr Dr. Meissner, dass Sie da sitzen und gucken sich das Genom der Plazenta an und denken dann, das ist total unterschiedlich? Also ist das für Sie so ein Überraschungsmoment gewesen? Kann man das sagen oder hatten Sie das schon erwartet?
In dem Moment war es eher überraschend. Also wir haben es angeschaut und insbesondere einer meiner Kollegen im Labor hat dann irgendwann gesagt, das kommt mir irgendwie bekannt vor. Das habe ich schon mal irgendwo gesehen, dieses Muster. Und dann haben wir halt gesagt, okay, das erinnert mich ganz genau an das, was alle grundsätzlich beschreiben für wie in verschiedenen Krebsarten sozusagen dieses Muster aussieht. Und dann haben wir im Detail verglichen und je mehr man drauf geschaut hat, desto erstaunlicher war es, wie ähnlich diese Sachen aussehen, erstmal von außen. Seitdem beschäftigen wir uns halt eine ganze Menge damit, auch das zu verstehen und die Regulierung zu vergleichen. Und je länger wir schauen, desto mehr überzeugt sind wir, dass es da viele Ähnlichkeiten gibt. Im Endeffekt geht es um kleine Schalter. Und wo sie sozusagen in unserer Zelle zu finden sind.
Aber was bedeutet das dann in der Konsequenz? Sie haben erklärt, die genetische Ähnlichkeit zwischen den Plazenta-Zellen, die Sie angeguckt haben, und Krebszellen. Inwiefern sind die denn tatsächlich ähnlich, also verhalten die sich auch gleich?
Wie gesagt, was interessant ist, ist, dass die Muster sozusagen, wie die verschiedenen Programme inklusive der Gene reguliert werden, sehr große Ähnlichkeiten zwischen den Tumoren und der Plazenta aufweisen. Was diesen ganzen Gedankengang auch interessant macht, ist, dass sozusagen nachdem die Regulation so stattfindet, sind da eine Menge andere Funktionen, die sehr ähnlich sind. Das heißt, die Regulation ist der erste Schritt, aber dann die tatsächliche Funktion der Plazenta ist sozusagen ja die Zufuhr von Nährstoffen zu dem Embryo. Da die Frage vorher aufkam, wo kommt denn die Plazenta her? Sie kommt vom Embryo. Der Embryo ist der Mutter allerdings, obwohl er teilweise verwandt ist, fremd. Das heißt, um sozusagen das mütterliche Gewebe einzunisten sozusagen, muss in der lokalen Region, also um die Einnistung herum, das Immunsystem der Mutter supprimiert werden. Das heißt, das ist ein Effekt, der sozusagen dieses Programm auslösen kann, ist die lokale Suppression des Immunsystems.
Was auch passiert, wenn ich an Krebs erkranke.
Was in Tumorzellen auch natürlich der Fall ist, weil sie versuchen, dem Immunsystem zu entweichen. Ähnlich ist die Einnistung selber ja auch so ein Prozess, der gerade bei Metastasen passiert. Das heißt, die wandern durchs Blut und nisten sich dann wieder neu ein. Dieser Mechanismus ist ja auch irgendwie reinprogrammiert. Das kann der Embryo sozusagen oder die extraembryonale Teil ebenfalls machen. Die Entwicklung von Blutgefäßen, wie ich schon erwähnt habe, die erste Entwicklung startet mit dem Embryo, aber dann fusionieren die Blutgefäße, die Plazenta wächst und ist natürlich hoch durchblutet. Das heißt, all diese Schritte, alles Funktionen, die sozusagen in der Entwicklung tatsächlich essentiell für die Plazenta sind. Und wenn man die sozusagen alle umschreiben könnte mit einem gewissen Programm, dann ist es natürlich attraktiv zu denken, dass ein Tumor nicht einzeln alle von diesen Sachen sich ausdenkt, sondern einfach komplett einmal aktiviert, Programm aktiviert und jetzt habe ich Zugriff zu diesen ganzen verschiedenen Funktionen. Im einfachsten Fall könnte man sich vorstellen wie An-Aus-Schalter. Das heißt, es gibt so eine sozusagen Schalter, die sagen An und Aus und die werden normalerweise, was ich auch mit so Schema A bezeichnet habe, werden normalerweise einfach benutzt, hier an, da aus und ganz, ganz simpler Code und so funktioniert es an sich in jeder Zelle. In der Plazenta werden diese An- und Ausschalter auf einmal anders benutzt, an andere Positionen gepackt, wo sie sonst eigentlich niemals zu finden sind. Was ich so betone, weil da sie sonst niemals da zu finden sind, ist es natürlich extrem interessant, wenn man darüber nachdenkt, insbesondere über die Diagnostik, wie kann man denn Krebs und Tumore detektieren. Wenn irgendwas ganz besonders anders ist als sozusagen von den normalen Zellen, dann hat man natürlich einen großen Vorteil, das zu finden.
Das, was wir vorhin hatten, es ist noch nicht verstanden, wie Krebs entsteht, dann kann ich an der Plazenta ablesen, wie sich der Krebs entwickelt oder was lesen Sie dann daraus ab?
Soweit noch nicht. Das wäre sozusagen, wir reden jetzt dann erstmal von einem Teil, vielleicht sogar den ersten Schritt, der gegangen wird, ist sozusagen diese Art der Regulierung, die normalerweise in der normalen Entwicklung nicht mehr passiert. Das heißt, so muss man sich vorstellen, die Eizelle ist befruchtet, entwickelt sich. Dann wird dieses Programm genutzt während der Schwangerschaft. Und danach ist die Plazenta nicht mehr gebraucht und wird abgestoßen. Und das Programm, was diese ganze Plazentaentwicklung reguliert, wird ausgeschaltet, weggeschlossen, nie wieder gebraucht. Der erste Schritt, der dann sozusagen passiert ist, dieses Programm wird wieder aufgemacht. Die Zelle reprogrammiert oder umprogrammiert sich sozusagen in diese Phase der frühen Entwicklung wieder zurück.
Jetzt haben Sie gesagt, man kann, also man sieht, dass die Plazenta entwickelt sich auf eine Art und Weise wie sonst nichts eigentlich im menschlichen Körper. Was erklären Sie damit?
Warum macht die Plazenta es anders als der Embryo, ist uns noch nicht klar. Ebenso wissen wir auch nicht, warum der Tumor es unbedingt so macht oder warum es tatsächlich vorteilhaft ist für diesen Tumor. Derzeit ist noch nicht verstanden. Wir wissen aber jetzt, dass es tatsächlich immer auftaucht und wir wissen auch im Prinzip zumindest mechanistisch, wo es herkommt. Das heißt, da sind wir schon mal einen Riesenschritt weiter gekommen. Wo es auch einen Riesenvorteil hat, ist für die Diagnostik, wo es nicht so wichtig ist, warum es eigentlich da ist, solange es da ist. Mhm. Das heißt, um jetzt sozusagen Krebs früher zu erkennen, was Teil dieser Firmengründung ist, ist es ehrlich gesagt nicht so wichtig, dass ich verstanden habe, wo dieses Signal herkommt, solange ich weiß, was das Signal ist und dass es immer auftaucht.
Wir sind da, kommen da genau bei dem Punkt an, wo ich auch sein möchte. Zu den Fehlinterpretationen, Fehldeutungen von Artikeln über Krebs kann auch gehören, habe ich sogar auch schon von Leuten gehört, ich rauche einfach locker weiter, weil Krebs ist genetisch. Mir hat tatsächlich ein Familienangehöriger auch schon, der Leukämie hat, hat mir schon vorausgesagt, kriegst du auch alles, weil es genetisch ist. Das kann ich aber natürlich aus der Plazenta, das kann ich insgesamt aus dem Genom des Menschen ablesen oder nicht?
Die Gefahr selber vorhersagen können wir noch nicht, weil dafür gibt es zu viele Faktoren, die wir mit reinspielen. Das heißt, es gibt immer Ausnahmen, wo es nicht dazu führen würde. Davon nicht. Aber diese Intuition zu verstanden haben, wie es in der Plazenta funktioniert, können wir tatsächlich nutzen, um Krebs, der dann schon da ist, oder zumindest auch die Vorstufen, wo man sagt, der Tumor ist noch nicht aggressiv, ist noch gutartig. Auch die Vorstufen kann man schon sehen, haben diese Art von Umprogrammierung und die kann man detektieren. Das heißt, der große Vorteil ist erstmal nur, dass wir es früher erkennen können. Wenn man es rechtzeitig erkennt, dann kann man in Anführungszeichen 90% der Tumore von sozusagen verhindern, dass sie überhaupt sich entwickeln in eine gefährliche Krankheit.
Was ja so nüchtern und so sachlich, wie Sie es gerade aussprechen, trotzdem natürlich einen revolutionären Kern hat. Dann haben wir über Ihren Bluttest schon gesprochen, den Bluttest, der im Test ist und womöglich 2025 dann in den USA auch schon testweise eingeführt werden kann in den Markt. Wie funktioniert der ganz genau? Also mich auf unser Gespräch vorbereitet, habe ich schon gedacht, ja Moment mal, ich gehe doch jedes Jahr einmal zum Internist, der nimmt mir Blut ab und dann erwarte ich ja eigentlich von dem, dass der mir sagt, oh, da ist aber alles, geht's ja drunter und drüber, aber wir werden Sie auf diese oder jene Krebsart testen. Das erwarte ich ja eigentlich schon, dass es jetzt schon passiert.
Genau, das kann man im Prinzip auch machen. Man guckt nach verschiedenen Werten in dem Blut, die zum Beispiel ein Zeichen für Pankreas oder andere Krebsarten wären. Aber da schaut man tatsächlich auf Produkte, die charakteristisch dafür wäre. In dem Fall ist der Test ähnlich wie zum Beispiel momentan jede schwangere Frau. Man kann einen Bluttest machen und man kann auf Trisomien und andere Krankheiten in dem Embryo schauen. Und in dem Fall von der schwangeren Frau sind sozusagen kleine Fragmente von dem tatsächlichen entwickelnden Baby im Blut der Mutter zu finden und die kann man nachweisen. Ebenso, wenn eine gewisse Person einen Tumor hat, dann gehen einzelne kleine Fragmente von diesem Tumor in das Blut und diese können wir rausfischen und anschauen. Und dann gibt es verschiedene Tricks und aufgrund unseren Erkenntnissen können wir sozusagen sagen, okay, wir gucken hier und hier, fischen diese Regionen raus, die sind charakteristisch für A, Tumor. Und jetzt haben wir noch den extra Trick, dass wir wissen ganz genau für jedes einzelne Zelltyp, wie sich das Muster etwas ändern würde. Könnte man sich vorstellen, wie Bäume haben verschiedene Blätter. Wir sehen die Blätter, wir wissen sofort, das ist ein Blatt. Und jetzt haben wir noch die Form von dem Blatt und anhand von der Form können wir sofort sagen, welche Art von Baum oder in dem Fall Tumor es eigentlich ist.
Das heißt, vulgär gesprochen hieße das, so wie Ihre mögliche Blutuntersuchung dann liefe, hieße das, niemandem muss mehr ein Schlauch in den Po geschoben werden bei der Darmspiegelung, niemand muss mehr hingehen, die Männer, die nicht zum Urologen gehen, weil sie die Prostatatastuntersuchung fürchten, das alles ist wäre Vergangenheit.
Korrekt.
Echt?
Ja.
Das heißt, da müssen wir langsam für so ein Alexander Meissner-Denkmal sammeln, weil das würden wir dann schon gerne nach Wilmersdorf bauen, für den Fall, dass das wahr ist.
Der Vorteil wäre halt, dass es tatsächlich relativ zügig jetzt geht, dass man in den nächsten paar Jahren tatsächlich so weit ist, dass es gibt eine kleine Blutprobe, die abgegeben werden muss und darauf basieren könnte man Pankreas, Darm, egal welche Krebsart, ausschließen beziehungsweise auch genau und präzise diagnostizieren.
Ja, um das nochmal klarer zu verstehen, Herr Dr. Meister, wenn Sie jetzt sagen, das womöglich zu diagnostizieren in einem sehr, sehr frühen Stadium, ja. Das hieße, ich sitze dann vor meinem Internisten, der guckt mich an und sagt dann, nachdem er die Blutanalyse vorliegen hat, untersucht nach dem Prinzip, das Sie entwickelt haben und Ihre Kolleginnen und Kollegen, dann sagt er mir, ja, ich sehe da so ein bisschen Pankreas. Mhm. Könnte das sein?
Das könnte sein, genau.
Und was dann?
Dann kommen die interessanten Fragen. Das heißt, Nummer eins, je nach Tumorart gibt es verschiedene, wie ich zum Beispiel beim Hautkrebs erwähnt habe, es gibt bestimmte Darmkrebs, wäre ein ganz, ganz einfaches Beispiel. Signatur für Darmkrebs ist da. Dann kann man reinschauen, guckt genau, wo es ist und dann operiert man diese Polyps, diese kleinen Lesions weg. Alles geheilt, kein Problem. Stage 1, also erste Stufe vom Darmkrebs, ist operativ relativ einfach, unkompliziert, ohne viel Nebenwirkungen zu entfernen. Wenn man zu lange wartet und es ist Stage 4, dann ist es oft sehr schwierig. Das heißt, diese Früherkennung ist gerade für sowas wie Darmkrebs extrem erfolgreich und dann ist Operation ein ganz einfacher Weg.
Also das heißt, diese Horrorszenarien bei Darmkrebs, seitlicher Ausgang, bei Prostata, Impotenz, Inkontinenz, das würde auch der Vergangenheit angehören, weil man das dann nicht wieder sofort machen muss.
Genau, das wäre ein Vorteil. Und dann das andere Gespräch wäre dann halt irgendwann, dass wenn man verstanden hat, was ist denn eigentlich hier umreguliert, dass man irgendwann natürlich auch neue Arten von Therapien sich vorstellen könnte, die sozusagen versuchen, den Krebs an dem Ansatzpunkt zu bekämpfen und nicht erst in der späten Phase, wenn es, wie gesagt, momentan ist es meistens eine Kombination von sehr aggressiven Strahlen, Chemo oder Immuntherapien, die jetzt sozusagen ein Riesenfortschritt schon sind, aber die kommen halt sehr spät in die Anwendung und je früher man was hat, desto besser. Aber ich würde es auch nicht ausschließen, dass es ganz neue Arten von Therapien gibt, wo man sagt, okay, so und so könnte man mit dieser Art von Tumor jetzt umgehen.
Aber der selbstvergessene Mensch könnte ja auch sagen, naja, es gibt zum Glück die Methode von Herrn Meissner entwickelt mit seinen Kollegen, wie man den Krebs schon im ganz frühen Stadium erkennen kann. Das heißt, da ich dieses Tool, dieses Werkzeug zur Hand habe, kann ich jetzt einfach jeden Tag weiter schön ein Schächtelchen wegrauchen, weil wir merken es ja früh genug, wenn was unangenehm wird.
Würde ich nicht unbedingt so empfehlen, aber vom Prinzip her ist es nicht komplett falsch. Also es gibt zum Beispiel auch Arten wie die chronische Blutkrebse, CLL in dem Fall, CLL, chronische Lymphocytic Leukämie, die ganz langsam fortschreiten. Das heißt, da ist es tatsächlich so, da braucht man jetzt nicht unseren Test unbedingt für, aber nachdem man es diagnostiziert hat, macht man eben keine Behandlung, sondern weil es halt so langsam verläuft und dann guckt man sich einfach in gewissen Intervallen immer wieder an, wie hat sich denn das Blutbild verändert und erst wenn es ernsthaft wird, dann behandelt man. Ich würde es jetzt nicht unbedingt empfehlen für alle Arten von Krebsen, aber die Idee ist gar nicht so verkehrt, dass man zumindest erstmal guckt, okay, jetzt habe ich es. Und dann aber je nach Krebsart würde man halt entscheiden, was der nächste beste Schritt ist, welche Art von Therapien, was ist der Kompromiss zwischen natürlich positiven und negativen Konsequenzen.
Jetzt muss man natürlich dazu sagen, Sie haben vorhin das angesprochen mit der personalisierten Analyse des einzelnen Tumors bei jedem einzelnen Menschen. Das habe selbst ich als Laie mitbekommen, dass das eine Zeit lang sehr, sehr modern war, dass viele Leute gesagt haben, ja genau, das ist der Weg, den wir gehen sollten. Da haben viele gesagt, ja gut, dann entwickeln wir aber auch ein personalisiertes Medikament und das kostet dann 400.000 Euro. Also gar nicht so einfach. Das hat ja bisher so alles auch noch nicht genau funktioniert. Was sind Ihre Sorgen, wenn Sie auf das angucken, was getestet wird, was an den Markt gehen soll, aber eben ja noch nicht bis zu Ende getestet ist. Also was sind da Ihre Zweifel?
Ja, nee, an sich ist die personalisierte Idee eine sehr gute. Das heißt, dass man sagt, man behandelt nicht jeden Patienten gleich und schmeißt die gleichen Medikamente drauf, sondern man guckt erst, okay, die Person wird so und so auf dieses Medikament reagieren. Hier ist der und der Vorteil gegeben. Das heißt, das macht an sich schon Sinn. Hat aber den Nachteil, wie gesagt, die Kosten sind höher. Auch wenn man, wie gesagt, wartet, bis die Krankheit schon da ist, dann ist es sozusagen alles etwas komplizierter. Die Idee ist halt sozusagen das Ganze versuchen, ob man es nicht auch vereinfachen könnte und sagen könnte, bevor alles sich individuell entwickelt und kompliziert wird, gibt es nicht einen gemeinsamen Punkt noch, wo alles gleich sozusagen den gleichen Ursprung hat. Und wenn wir den tatsächlich finden könnten und der tatsächlich so essentiell ist für die Krankheit, dann kann man natürlich interessant daran arbeiten, das zu verhindern, beziehungsweise an dem Schritt schon zu unterbrechen.
Das heißt, Ihre Zweifel sind, dass Sie das noch nicht komplett gefunden haben, das ist noch nicht ganz verstanden, wie Sie sagen.
Das ist noch nicht ganz verstanden. Wie gesagt, wir haben jetzt, würde ich sagen, über die letzten Jahre tatsächlich richtig große Fortschritte gemacht. Aber da muss man halt auch immer bremsen ein bisschen und nicht zu früh zu viel Erwartungen setzen. Der Weg, wo wir hinwollen, ist relativ klar geworden. Der Zeitraum ist noch nicht ganz klar. Und als Forscher macht uns diese Ungewissheit überhaupt nicht nervös. Das heißt, wir genießen sogar, dass irgendwas ist. Da ist noch irgendwas noch nicht ganz klar, das heißt, das macht Spaß, daran forschen wir, das finden wir raus. Aber mittlerweile ist das Ziel deutlich klarer geworden. Das heißt, das ist nicht mehr so ganz unklar, sondern wir haben schon eine gute Idee, Hypothese, da könnte es sein. Wie bei jeder guten Idee kann es auch falsch sein, muss man auch ganz klar dazu sagen. Aber zumindest haben wir jetzt die Richtung gewählt. Wir wissen, da setzen wir unser Geld hin und unsere Zeit. Und denken, dass da der interessante Ansatzpunkt wäre.
Aber aus dem, was Sie jetzt gesagt haben, Herr Meister, könnte ich doch auch lernen, dass die bisherigen Anweisungen, die bisherigen Ratschläge, leben Sie gesund, essen Sie Brokkoli, essen Sie nicht so viel Schweinefleisch, weil davon kriegen Sie Darmkrebs, esst keine Chips, weil davon kriegt ihr irgendeine andere Art von Krebs, raucht nicht, trinkt nicht zu viel, dass diese Anweisungen gut gemeint waren und sind, aber letztendlich trotzdem den Kern nicht unbedingt treffen, weil sie auch nach wie vor nicht wissen, wer kriegt warum Krebs.
Jein, weil, wie gesagt, wir verstehen den Zusammenhang noch nicht ganz. Allerdings haben wir mysteriös bis jetzt die ganze Zeit uns unterhalten über, irgendwo ist dieses Entwicklungsprogramm weggeschlossen und irgendwie wird es wieder aktiviert. Es wird nicht unbedingt durch eine Mutation oder durch eine genetische Veränderung vielleicht aktiviert, sondern vielleicht tatsächlich durch irgendein Signal. Die Signale können sehr vielfältig sein, inklusive was wir essen, inklusive womit wir uns sozusagen in Kontakt begeben. Das könnte das ausreichende Signal sein, weil es irgendwie verwechselt wird in der Zelle und missinterpretiert wird und sagt, oh, das Signal aktiviert Programm Plazenta. Und da wir das noch nicht ganz verstanden haben, wer es zum Beispiel alles signalisieren und aktivieren könnte, würde ich jetzt sagen, sind es immer noch gut gemeinte Ratschläge. Irgendwann wird das Ganze, was alles jetzt so geheimnisvoll klingt, geklärt sein. Deswegen meine ich, die Zelle kann man verstehen. Irgendwann, jetzt haben wir mittlerweile die Werkzeuge, um sie besser zu verstehen. Das heißt, irgendwann verstehen wir genau, Signal, das passiert, aktiviert, Programm gestartet, Trick, Programm gestoppt. Das heißt, das alles ist nicht unbedingt mehr Science Fiction. Das heißt, nicht unbedingt morgen, aber irgendwann in der Zukunft.
Jetzt haben wir heute unseren gefährlichen Gedanken ja genannt. Krebs ist der Preis, den wir dafür zahlen, Säugetiere zu sein. Sie haben vorhin schon erklärt, es ist womöglich es ist höchstwahrscheinlich ein evolutionärer Vorteil der Säugetiere, dass sie eine Plazenta ausbilden. Mhm. Wie sieht denn das dann bei Nicht-Säugetieren aus, meinetwegen bei Fischen zum Beispiel?
Da gibt es auch Tumore und dann muss man sozusagen zwei verschiedene Gedankengänge sozusagen nachverfolgen. Teil 1 ist, die Plazenta kam ja nicht einfach aus dem Nichts. Das heißt, um die Plazenta zu bauen oder dieses Plazenta-Programm der Säugetiere, wurde Komponente A, B, C, die schon da war, genommen und nochmal neu gemixt und dadurch sozusagen entsteht ein neues Programm. So funktioniert Evolution ganz vereinfacht. Das heißt, diese Programme waren ja schon irgendwie da. Das heißt, wenn man jetzt die Evolution weiter zurückgeht, ob es jetzt bis zum Fisch ist oder Reptilien, zum Beispiel schauen wir uns gerade aus Interesse auch Hühner an, die Eier legen. Und dann kann man tatsächlich vergleichen, was passiert denn dort. Und da gibt es interessante Ähnlichkeiten mit Programmen. Es ist nicht nur die Plazenta, sondern es hat irgendwann alles schon mal angefangen. Das heißt, man muss in der Evolution wahrscheinlich noch mal ein bisschen weiter zurückgehen, um genau zu verstehen, wo es denn eigentlich herkommt tatsächlich.
Wenn es nicht unmöglich wäre, wäre es für uns uninteressant. Das ist eine Losung, die Dr. Alexander Meister unter Wissenschaftskollegen gehört hat. Er ist der Direktor des Max-Planck-Instituts für molekulare Genetik in Berlin. War heute bei uns zu Gast bei den gefährlichen Gedanken. Diesen gefährlichen Gedanken und andere gefährliche Gedanken gibt es selbstverständlich zu hören in der ARD-Audiothek und an anderen Orten, wo es Podcasts gibt. Herr Dr. Meister, ich wünsche Ihnen wirklich alles Gute für Ihre Arbeit. Tausend Dank, dass Sie Zeit für uns hatten. Vielen Dank.
Vielen Dank, hat sehr Spaß gemacht.
Die Besten aus Wissenschaft und Forschung bei RBB Kultur. Welche Antworten hoffen Sie zu finden? Und sind wir darauf vorbereitet, neben neuen Erkenntnissen auch neue Zumutungen zu erfahren? Gefährliche Gedanken. Der Wissenschaftstalk bei RBB Kultur.